Liebe Freunde, ich schätze mich sehr glücklich, heute Abend hier sein zu dürfen und euch etwas erzählen zu können über das Thema Begegnung mit dem Messias Jesus im Tempel. Als Untertitel habe ich gesetzt, die Symbolik des zweiten Tempels im Licht des Neuen Testaments. Ich lade euch alle ein, mit mir eine Reise zu machen nach Jerusalem. Ihr seht hier etwas von der Altstadt, heute mit dem Tempelberg, dem Tempelplatz. Wir wollen aber zurückkehren in das Jerusalem vor fast 2000 Jahren. Wir gehen zurück ins Jahr 30, in die Zeit der Evangelien. Und hier sehen wir zunächst mal einen Stadtplan von Jerusalem. Was uns gleich auffällt, kann man das ein bisschen schärfer stellen, das Bild von oben her. Was uns gleich auffällt ist, das gesamte Stadtbild wird durch den Tempelplatz dominiert. Tatsächlich, ein Zehntel der Stadtfläche wurde durch den Tempelplatz eingenommen. Der Tempel gehörte damals, war damals das größte Heiligtum im gesamten römischen Weltreich. Und zwar mit seinen 144.000 Quadratmetern, da könnte man zum Vergleich alle Kathedralen von England könnte man unterbringen und hätte noch Platz übrig. Das war also phänomenal, was da in Jerusalem stand, und die ganze Heidenwelt rundherum war beeindruckt. Hier gibt es ein Volk, das hat nur einen Tempel, und zwar einen ganz gewaltig herrlichen. Es war ein Zeugnis für den einen wahren Gott. So wie die Heiden viele Götter haben, haben sie auch viele Tempel. Aber das jüdische Volk hatte nur einen Tempel als Zeugnis für den einen Gott. Ein paar wichtige Plätze in der Stadt Jerusalem von damals. Hier haben wir den Hasmonäerpalast, wo Herodes, der Herodes zur Zeit der Kreuzigung residierte. Da haben wir das Prätorium der Römer, wo Pontius Pilatus war. Das ist übrigens da beim Jaffa-Tor heute. Dann außerhalb des Gartentores, das man hier sieht, befand sich ein Steinbruch, der ausgedient hatte. Golgatha. Hier führten die Römer gewohnheitsmäßig Kreuzigungen durch. Hier im Südende der Stadt haben wir den Siloa-Teich, ein öffentliches Ritualbad. Und ganz im Norden die beiden Teiche von Bethesda. Warum wollen wir uns mit dem Tempel beschäftigen? Ich habe viele Gründe dafür und möchte einige aufzählen. Der Herr Jesus nannte den Tempel in Johannes 2, Vers 16 das Haus seines Vaters. Er liebte den Tempel in Jerusalem. Dieser Ausdruck, das Haus des Vaters, kommt noch einmal vor im Neuen Testament, und zwar in Johannes 14, Vers 2, an diesem feierlichen Vorabend der Kreuzigung. Und wir merken dort sofort, der Herr spricht nicht mehr über den Tempel in Jerusalem. Er sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Er spricht davon, dass er zurückkehrt in die himmlische Herrlichkeit. Mit anderen Worten, er spricht über einen Tempel im Himmel. Tatsächlich, Offenbarung 11, Vers 19 spricht auch darüber. Es gibt einen Tempel Gottes im Himmel. Und davon war der Tempel in Jerusalem nur ein Abbild. Das heißt, wenn wir uns mit dem zweiten Tempel beschäftigen heute Abend, dann werden wir dadurch auch mehr erfahren über die Zukunft der Christen, die Zukunft der Erlösten im Haus des Vaters. Eine weitere Sache, die wir zu beachten haben, der Herr Jesus zeigte, dass sein Körper der Tempel Gottes ist. Er sagt in Johannes 2, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprach er von dem Tempel seines Leibes. Das heißt, der Tempel in Jerusalem wies auch hin auf die Person des Messias. Und wer den Erlöser besser kennen möchte, der sollte sich auch mit der Architektur des zweiten Tempels beschäftigen. Des Weiteren, 1. Korinther 3, Vers 16, da sagt der Apostel Paulus: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das sagt er zur örtlichen Gemeinde in Korinth. Das heißt, die Gemeinde Gottes ist heute Gottes Tempel. Und wer besser wissen möchte, was Gottes Gemeinde ist, was die Kirche Gottes nach seinem Bauplan ist, der sollte sich auch mit der Architektur des zweiten Tempels beschäftigen. Nun, das sind also einige Gründe, es gäbe noch mehr, und mit denen wollen wir uns heute Abend näher auseinandersetzen. Zunächst etwas Trockenes als Einführung. Ich möchte einfach zeigen, so als Bestandesaufnahme anhand dieses Modells, was es eigentlich da zu sehen gab. Wir schauen jetzt von Osten her. Im nächsten Bild werde ich dann eine Luftaufnahme von heute zeigen, damit man sich so ein bisschen zurechtfindet heute auf dem Tempelplatz. Und dann zeige ich das alles auch von den anderen Himmelsrichtungen her. Wir schauen jetzt von Osten her. Ganz zentral ist das eigentliche Tempelhaus mit Heiligem und Allerheiligstem, die Wohnstätte Gottes. Aus gewaltigen Marmorsteinen, 52,5 Meter hoch, zu großen Teilen mit Gold überzogen, das war das Haus des Höchsten. Umgeben von einem inneren Vorhof, der zwei Teile hatte, der Vorhof der Israeliten und dann der Vorhof der Priester. Einen weiteren Vorhof hier, das ist der Vorhof der Frauen. Der hieß so, weil Frauen ohne Vorbedingung hier hineingehen konnten. Aber das war nicht nur für Frauen, sondern das war für das ganze Volk. Das war gewissermaßen eine Synagoge unter freiem Himmel, der Ort des öffentlichen Gottesdienstes. Des Weiteren sehen wir das alles eingerahmt von einem 500-Ellen-Quadrat. Das war der Tempelplatz von dem ersten Tempel, dem Salomonischen Tempel. Das war also darum auch der eigentlich heilige Bereich im Tempel zur Zeit der Evangelien. Aber um die Zeitenwende wurde der Tempel ja erweitert, gewaltig erweitert auf die doppelte Größe, hier im Norden, Westen und im Süden, und wurde umgeben nochmals von neuen, gewaltigen Säulenhallen. Wobei die großartigste war hier im Süden, die sogenannte königliche Säulenhalle, weil sie so prächtig war, nannte man sie so. Hier seht ihr das Osttor, das befindet sich genau an der Stelle des heutigen Goldenen Tores. Hier gab es noch eine vorgelagerte Stadtmauer, hier mit dem Tor Mifkat. Was das alles bedeutet, das werden wir erst nachher sehen. Da im Norden sehen wir den Teich Israels, wo die Opfertiere gewaschen wurden, um dann durch das Schaftor auf den Tempelplatz geführt zu werden. Das ist eine Faust aufs Auge. Das war die Burg Antonia, also der Ort, wo die Römer immer eine Garnison von Legionären hatten, um den Tempel zu überwachen. Jetzt schauen wir auch von Osten her. Wir sehen also hier den eigentlichen Ort des Tempelhauses. Das ist der höchste Punkt des Berges Zion oder Moria mit dem Felsen drin, 743,7 Meter über Meer. Da war das Allerheiligste draufgebaut. Dann das 500-Ellen-Quadrat, das ich erwähnt habe, der heilige Bereich, war hier. Das hat man erst vor ein paar Jahren, ist das archäologisch ganz eindeutig belegt worden. Hier haben wir das Goldene Tor, das steht da, wo ursprünglich das Osttor war. Mit der vorgelagerten Stadtmauer, davon sieht man nichts mehr, da war das Tor Mifkat. Die königliche Säulenhalle war also hier im Süden, da wo heute die El-Aqsa-Moschee steht. Aber auf der ganzen Länge war die Halle. Und hier war der Teich Israels, das ist ein Parkplatz. Und hier die Burg Antonia war genau an dieser Stelle. Also erschreckt nicht, dass es jetzt so trocken ist. Wir werden gleich sehen, was das an geistlicher Belehrung für uns zu sagen hat. Jetzt schauen wir von Norden her, da also der Teich Israels nochmals, das Schaftor, wo die Opfertiere hineingeführt wurden, die Burg Antonia. Jetzt schauen wir auch von Norden heute, ich bin mit meiner kleinen Tochter Tirza, bin ich da hochgeflogen, sie interessiert sich für Tempelarchäologie und da habe ich diese Aufnahmen gemacht. Ja, sehr zu ihrem Leidwesen, ich habe das Fenster geöffnet, damit es keine Reflexe gibt für sie, und, aber sie saß hinter mir, das hat sie mir dann aber doch verziehen. Hier war also der Teich Israels, da die Burg Antonia. Jetzt schauen wir von Westen her. Heute ist archäologisch die ganze Länge der Westmauer von 485 Meter belegt. Der Bereich der Klagemauer ist hier dieser Ausschnitt. Der berühmte Tunnel entlang dem Tempelberg, für den Netanyahu vor einem Jahr einen Hinterausgang geöffnet hat, der geht da entlang dieser ehemaligen Westmauer. Alle vier Eingänge sind heute archäologisch belegt. Jetzt schauen wir das Gleiche an von Westen. Sie sehen jetzt also hier diesen Ausschnitt der äußeren Umfassungsmauer. Das ist die Klagemauer. Nach dem Sechstagekrieg hat man begonnen, hier unter diesen Häusern einen Tunnel zu graben. Und da ist die ganze Fortsetzung der Westmauer bis zur Burg Antonia ans Licht gekommen. Da wieder die beiden Moscheen, die Omar-Moschee auf dem Platz des Allerheiligsten und hier im Süden die El-Aqsa. Jetzt schauen wir das Ganze von Süden an. Das war der Hauptzugang für das Volk, wenn man zu den Festen nach Jerusalem ging. Hier dieses Doppeltor, das ist die schöne Pforte mit einer gewaltigen Treppe davor. Da das Dreifachtor, ein Zugang für Priester. Heute, das ist die Südmauer, da sind in der Folge des Sechstagekrieges großartige Ausgrabungen gemacht, hier auf dem Ofel, dem Südabhang des Tempelberges. Und da ist auch diese Treppe, die zur schönen Pforte führt, ist ans Licht gekommen. Wir werden das noch im Detail sehen. Also wie gesagt, zur Zeit des Herrn Jesus oder kurz vor seiner Geburt wurde der Tempelplatz massiv da im Norden erweitert, nach Westen, nach Süden. Nach Osten konnte man ihn nicht erweitern, weil hier das Kidron-Tal so steil abfiel. Und so blieb also diese Mauerlinie auf 500 Ellen Länge hier, blieb immer gleich seit der Zeit von Salomo. Hier noch eine Übersicht über die ganze Geschichte des Tempelberges. Vor 3000 Jahren hat David Zion erobert, dieses kleine Städtchen, auch Jerusalem genannt, am Südabhang hier unten vom Tempelberg. Aber sein Sohn Salomo hat dann auf die Spitze des Berges, auf den Felsen, den ersten Tempel aus Stein gebaut. Das Ganze wurde umgeben von einer Tempelplattform auf 500 mal 500 Ellen. In der Zeit der Makkabäer wurde dieser Platz dann im Süden hier so erweitert. Aber König Herodes, bekannt als der Kindermörder von Bethlehem, hat unermessliche Reichtümer den Juden übergeben, damit sie den Tempel in ein Prachtwerk umbauen könnten. Und da wurde der Tempel nochmals erweitert nach Süden hier, dann auch nach Westen und ganz gewaltig nach Norden. Man sieht das hier sehr schön, wie das Bezetta-Tal hier aufgeschüttet wurde, künstlich, um den Tempelplatz auf etwa die doppelte Größe erweitern zu können. So wurde also der Nordhügel hier gleich in den Berg Zion integriert. Der Bereich der Klagemauer übrigens, das ist dieser Bereich hier. Hier beten die Männer, hier die Frauen. So nebenbei noch gesagt, für diejenigen, die sich schon mit dem Tempel Hesekiel beschäftigt haben, dem letzten Tempel im tausendjährigen Reich, der wird noch weiter vergrößert werden. Dort wird es einen Vorhof der Heiden geben auf 3000 mal 3000 Ellen, will sagen 1575 mal 1575 Meter. Das bedeutet Folgendes, dass also noch andere Berge um den Berg Zion integriert werden in den Tempelplatz, nämlich der Nordwesthügel, auf dem sich Golgatha befand. Das ist doch gewaltig, dass der Golgatha-Felsen in der Zukunft in den Tempelplatz, in den Vorhof der Heiden, integriert wird als Erinnerung an das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Dann wird natürlich auch dieser Südwesthügel hier wird integriert werden. Das ist der Hügel, auf dem sich das christliche Quartier befand, der ersten Christen. Da war auch der Abendmahlsaal, wo der Herr Jesus an diesem feierlichen Vorabend, wo der Schatten von Golgatha auf ihn gefallen war, mit den Jüngern das Mahl genommen hatte. Das wird auch integriert werden in den Tempelplatz. Und auch der Ölberg östlich wird integriert werden, der Ort, von dem der Herr Jesus aufgefahren ist, nachdem er das Mandat für die Weltmission gegeben hatte. Und der Berg, auf dem er zurückkehren wird in der Zukunft als Richter der Welt. So sehen wir also, wie diese Berge, die Jerusalem umgeben, alle von heilsgeschichtlicher Bedeutung sind und alle in Verbindung mit dem Tempel gebracht werden. Da sieht man nochmals den eigentlich heiligen Bereich auf 500 mal 500 Ellen, will sagen etwas mehr als 250 mal 250 Meter. So, der trockene Teil ist vorbei. Man kann wieder erwachen. Und wir stellen uns jetzt vor, wir sind alles ganz gewöhnliche Juden und gehen jetzt zu den großen Festen des Jahres nach Jerusalem. Zum Passafest im Frühjahr, dann später zum Pfingstfest und dann im Herbst zum Laubhüttenfest. Da gab es im Süden einen großen Vorplatz, wo die Hunderttausenden von Festbesuchern empfangen werden konnten. Hier das Doppeltor, die schöne Pforte mit der gewaltigen vorgelagerten Treppe. Hier das Dreifachtor für die Priester, darum etwa eine etwas kleinere Treppe hier. Man sieht, zu beiden Seiten von diesen Treppen gab es da viele kleine Einkaufsläden. Man konnte alles Mögliche kaufen, Schuhe, Kleider, Nahrungsmittel. Eben alles, was man brauchte, wenn man nach einer großen Reise in Jerusalem angelangt war. Was mich da so besonders schön dünkt, ist, das Alltagsleben und die Kleinigkeiten des Lebens sind hier gerade integriert in den Tempelbau. Das heißt also, geistliches Leben und Alltagsleben, das darf nie getrennt, das darf nie in zwei Bereiche geteilt werden. Geistliches Leben äußert sich eben gerade dann, wenn wir den Herrn in alle Bereiche des Lebens mit hineinnehmen. Warum eigentlich nicht beim Schuhekaufen zuerst beten, dass der Herr einem das Richtige zeigt? Das ist so ganz konkretes Glaubensleben, wo der Ewige in die Kleinigkeiten des Lebens mit hineingenommen wird. Da sehen wir das deutlicher, diese 64 Meter breiten Treppen zur schönen Pforte. Daneben gab es ein öffentliches Ritualbadhaus. Es war so, wer hierher kam nach Jerusalem, der wollte ja eine Begegnung haben mit Gott. Das ist das große Thema des Tempels. Begegnung mit Gott. Aber man musste sich zuerst rituell reinigen. Das heißt, waschen, so wie das Gesetz Mose das vorgeschrieben hat in vielen Kapiteln. Lesen Sie nach, zum Beispiel 3. Mose 15 und viele andere Kapitel. Je nachdem, was man berührt hat, wurde man rituell verunreinigt, da musste man sich zuerst baden. Hier habe ich ein Ritualbad fotografiert, genau an der Stelle, wo dieses Haus stand, neben der Tempeltreppe. Sie sehen, die Treppe hier ist zweigeteilt zum Ritualbad hinunter. Ein breiter Weg und da ein schmaler Weg. Auf dem breiten Weg ging man im unreinen Zustand hinunter. Dann hat man sich dreimal vollständig untergetaucht und ging dann auf dem schmalen Weg wieder hoch. Wir sehen da gleich den Zusammenhang mit der Bergpredigt, der Herr spricht auch über den breiten Weg, der zum Verderben führt. Das ist der Weg, auf dem man unrein ist, der hier abwärts führt. Und der schmale Weg, der zum Leben führt, das ist der Weg auf reinem, in reinem Zustand. Aber hier haben wir das heilende Mittel, das ist das Ritualbad. Das Wort Gottes wird oft verglichen mit Wasser, das reinigt. Zum Beispiel Epheser 5, Vers 26 wird gesprochen von dem Wasserbad durch das Wort. Das heißt, wer die Bibel liest, ist normalerweise ein mutiger Mensch. Die Bibel deckt unsere Fehler auf und mutige Menschen bekennen dann diese Schuld Gott und nehmen die Vergebung an und so wird das Lesen der Bibel eigentlich zu einem Wasserbad. Das ist die ganz normale Voraussetzung für das Glaubensleben und die Gemeinschaft mit Gott. Darum wird auch in Hebräer 6, Vers 2 gesagt, dass die Grundlagen des jüdischen Glaubens, dazu gehört zum Beispiel die Lehre von den Waschungen. Das ist damit gemeint. Und so, dass wir unser Leben dauernd ordnen vor Gott, vor dem Herrn, das gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Hier sehen wir etwas von dieser Treppe zur schönen Pforte. Leider ist nur noch von der schönen Pforte hier dieser Bereich zugemauert zu sehen. Gerne würde ich dieses Gebäude aus byzantinischer Zeit abreißen. Dann käme nämlich die Fortsetzung der Treppe hervor. Und so, aber gut, ich meine, wir haben genug Probleme im Nahen Osten. Lassen wir das. Aber das gibt uns doch ein bisschen einen Eindruck. Schauen wir, in Apostelgeschichte 3 wird uns erzählt, wie ein Gelähmter an der schönen Pforte saß und bettelte. Dann kamen Johannes und Jakobus, sie wollten zum Gebet Nachmittag hinaufgehen zum Tempel und haben ihn hier angetroffen. Ich denke gerne an einen Titel aus der deutschen Literatur in diesem Zusammenhang. Es gibt ein Buch, das heißt Draußen vor der Tür. Und dieser Gelähmte in Apostelgeschichte 3 ist doch ein Mensch so draußen vor der Tür. Er kann nicht selber hineingehen. Und wir sind doch alle von Natur aus gelähmte Menschen, die keine Kraft in sich haben, um gottgemäß zu leben, um nach den Geboten Gottes zu wandeln. Petrus und Johannes kommen hier vorbei. Er schaut sie an und hofft, etwas Geld zu bekommen, aber Petrus ist nicht reich. Und so sagt Petrus, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf und wandle. Der Mann steht auf und springt herum, kann plötzlich wandeln, durch die Kraft des Messias. Und er geht dann mit den beiden Aposteln hinein in den Tempel zur Begegnung mit Gott. Sie sehen hier bei dieser Treppe, dass da die Stufen unterschiedlich lang sind. Das wurde von den Architekten bewusst so konzipiert. Sie sehen hier meine Tochter Tirza auf den originalen Treppen. Das hier, das ist ergänzt, damit die Besucher ein bisschen besser wissen, wie das ausgesehen hat. Aber das sind originale Treppen, wo der Herr selbst, der Herr Jesus und die Apostel oft hier emporgegangen sind. Nun, ich habe Tirza gesagt, so spring mal hoch hier. Dann sagte sie, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, und das habe ich natürlich gehofft, dass es nicht geht, und habe ich hier erklärt, schau, die Architekten haben das so konzipiert mit diesen, ich habe nicht gesagt konzipiert, das haben sie so gemacht, mit unterschiedlich langen Stufen, damit man nicht hinaufspringen kann, sondern würdigen Schrittes zum Haus Gottes schreiten sollte. Aber gerade an dieser Stelle lesen wir in Apostelgeschichte 3, dass dieser gelähmte Mann, der gesund wurde, herumsprang. Man sollte nicht springen, nicht rennen, aber der ist sogar herumgehüpft. Und wir haben alle Verständnis dafür. Ein Mensch, der durch den Messias Kraft bekommt, gottgemäß zu leben und dann in die Gemeinschaft mit Gott gehen kann, hinein ins Haus Gottes, das ist etwas, das über dem Alltäglichen steht. Hier eine archäologische Rekonstruktionszeichnung der schönen Pforte. Und jetzt sehen Sie auch, warum die schöne Pforte genannt wird. Nämlich, da im Innern gibt es diese Kuppelbauten, reich verziert. Das ist das erste Mal in der Antike, dass man diese Art von Kuppelbauten antrifft. Übrigens sind Überreste davon heute noch zu sehen, unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber als Nicht-Muslim hat man kaum Chance, je einmal da hinunterzukommen. Das sage ich nur, aber um anzudeuten, dass viele dieser Dinge sind heute noch vorhanden. Man ging bei der schönen Pforte rechts hinein und links hinaus. Aus logistischen Gründen, das verstehen wir gut an einer solchen Konferenz. Aber wenn man Probleme hatte, dann ging man links hinein. Warum? Ja, eben damit Leute wussten, dass man Probleme hat. Und dann haben sie gefragt, ja, wie geht's dir? Da haben sie sagen können, es geht mir ganz schlecht und man hat wirklich auspacken können. Und die Leute haben dann zum Beispiel gesagt, möge der, der in diesem Haus wohnt, dich trösten. Und so hat das Volk an sich selbst Seelsorge betrieben. Ganz im Sinn von 1. Thessalonicher 5, wo Paulus sagt, dass Thessalonicher sich gegenseitig ermuntern sollen. So wie sie das auch tun, sagt er. Also das Volk Gottes soll gegenseitig an sich Seelsorge tun. Und darum hat man sicher damals viel weniger Psychotherapeuten gebraucht. Und wenn wir das auch mehr so praktizieren würden, dann könnten manche Probleme gar nicht erst zu ganz großen Problemen sich weiterentwickeln, wo dann effektiv nur erfahrene Seelsorger wirklich Durchblick haben in die Situation. Also Sie sehen, man kann sogar aus biblischer Archäologie noch was für Seelsorge lernen. Ist doch toll. Jetzt gehen wir also durch diesen Tunnel der schönen Pforte, da unter der königlichen Säulenhalle hindurch, über die Treppe dann auf den Tempelplatz hinauf. So, jetzt sind wir da nach oben gekommen. Und gleich sehen wir hier die Abschrankung des 500 Ellen Quadrates. Da durften nur Menschen hindurchgehen, die sich vorher gereinigt hatten. Es gab auch Leviten, die hier standen und Kontrolle machten. Aber da durften Juden und Nichtjuden durften hierher kommen. Wenn sie sich gereinigt hatten, durften sie da hineingehen. Denn das alles gehörte zum Vorhof der Heiden. Der Vorhof der Heiden war gewaltig groß und er wurde eben erweitert in dieser Zeit, um den Menschen, die in der Finsternis lebten und falsche Götter verehrten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, den einen wahren Gott, den Gott Israels, kennenzulernen. War also auch effektiv ein Anziehungspunkt für viele Menschen in der ganzen Welt. Wir kennen die Geschichte vom Kämmerer, der sogar aus Äthiopien, aus Afrika herkam. Wir kennen die Geschichte aus Johannes 12, wo Griechen zum Fest kamen und dann einen Jünger begegneten und sagten, wir möchten Jesum sehen. Eine Begegnung haben mit dem Messias im Tempel. Hier sieht man übrigens den Aufgang von der Dreifachpforte, das war aber nur für Priester. Das interessiert uns nicht, weil wir sind jetzt einfache Juden. So, hier haben wir genau diese Treppe, wo man von der schönen Pforte emporkam. Das steht also noch in der Struktur erhalten vor der El-Aqsa-Moschee heute. Wenn wir miteinander auf den Tempelplatz gehen würden, kann ich dann erklären, wo da jetzt das heilige 500-Ellen-Quadrat beginnt. Da noch ein bisschen deutlicher, dieser Aufgang. Nur um zu zeigen, die Welt der Evangelien, das ist nicht etwas, irgendwie so etwas Mystisches, sondern das ist wirklich da gewesen und wir können diesen Spuren des Herrn selbst und der Apostel folgen. Jetzt sehen wir da dieses 500 Ellen Quadrat. Aber dann gibt es hier noch eine kleine Abschrankung, ganz niedrig und unscheinbar, aber hochbedeutsam. Das war die Zwischenwand der Umzäunung. Das war die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Ich habe gesagt, gereinigte Heiden, Nichtjuden durften hier hindurchkommen, sogar in das 500 Ellen Quadrat, aber nicht weiter. Denn es gab hier in verschiedenen Abständen gab es Steininschriften, die sagten, wer als Nichtjude jetzt noch weitergeht, der wird die Todesstrafe erdulden. Und dafür ist er selber schuld. Das war also eine totale Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Und ich möchte noch genauer sagen, eigentlich eine Trennung zwischen reinen Nichtjuden und reinen, gereinigten Juden. Das macht das Ganze noch viel dramatischer. Hier sehen wir noch ein bisschen besser im Bild diese Zwischenwand der Umzäunung. Der Ausdruck in Epheser 2, Vers 14 ist ganz exakt. Es ist nämlich hier zuerst ein Mäuerchen von etwa 50 cm Höhe und dann kommt ein Zaun darüber von etwas mehr als einem Meter Höhe. Hat bewusst einen Zaun gemacht, damit ja nicht den Heiden der Blick auf den herrlichen Tempel, dem Zeugnis für den einen Gott, versperrt war. Aber weitergehen auf keinen Fall. Also Zwischenwand, das ist das kleine Mäuerchen, der Umzäunung, das ist der Zaun darüber. Nun aber Paulus sagt in Epheser 2, Vers 14, er schreibt das aus dem Gefängnis in Rom, 62 nach Christus. Christus, also der Messias, hat abgerissen die Zwischenwand der Umzäunung. Und er hat aus beidem, den gläubigen Heiden und den gläubigen Juden, eines gemacht, den Leib Christi, diesen einen neuen Menschen. Das war aber gewagt, denn zu dieser Zeit stand die Zwischenwand der Umzäunung, war noch voll intakt. Und Paulus sagt, der Messias hat abgerissen die Zwischenwand der Umzäunung. Nun, 8 Jahre später, in einem grausamen Krieg von 140 Tagen, wurde Jerusalem und auch der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Die Zwischenwand der Umzäunung wurde verwüstet und sie wurde nie mehr aufgebaut bis zum heutigen Tag. Und damit hat Gott der Welt ein Zeugnis gegeben, dass in dieser Zeit und in den vergangenen 2000 Jahren diese Trennung zwischen gläubigen Heiden und gläubigen Juden endgültig abgebrochen ist. Und ich will sagen, das ist doch einerseits so eindrücklich, dieses Zeugnis, und die Juden haben 2000 Jahre lang diese Zwischenwand nie mehr aufbauen können. Und genau in der Zeit der Kirche, der Gemeinde, die Zeit der Weltmission, wo das Evangelium zu den Heiden in allen 5 Kontinenten gegangen ist. Aber andererseits ist es doch traurig zu sehen in der Kirchengeschichte, wie viele Zäune sind errichtet worden zwischen den Heiligen. Ich sage nicht zwischen denen, die in der Sünde leben und den Heiligen, sondern zwischen den Heiligen. Und wir müssen sagen, aufgrund von Epheser 2, dass es eigentlich ein Angriff ist auf das Werk Christi von Golgatha. Denn er hat durch das Kreuz die Zwischenwand der Umzäunung abgerissen. Also ich glaube, das geht uns nicht mehr aus dem Sinn. Dieses kleine Mäuerchen und dieser kleine Zaun darüber. Hier eine solche Inschrift, man hat 2 gefunden, die Todesstrafe ankündigen für Heiden, die über diesen Zaun weitergehen. Aber das ist vorbei. So, jetzt schauen wir mal nach Süden und wollen uns etwas näher beschäftigen mit der königlichen Säulenhalle. Hier in diesem Bereich wurden Opfertiere verkauft. Stiere, Ziegen, Schafe, Tauben und so weiter. Das war natürlich sehr praktisch, denn wenn man von Galiläa kam nach Jerusalem, das war nicht sehr angenehm, wenn man da einen Stier hätte mitnehmen müssen auf der ganzen Reise. Aber das führt uns nun zu den neutestamentlichen Geschichten der Tempelreinigung am Anfang und am Ende des Dienstes des Herrn Jesus. All die Stellen finden Sie auf dem Blatt, das man mitnehmen kann. Und ich bitte, das wirklich mitzunehmen, weil man sonst fast alles wieder vergessen wird. Und so kann man das wieder rekonstruieren. Also der Herr Jesus hat hier den Tempel gereinigt, hat diese Verkäufer hinausgejagt, die Tische umgeworfen, die Kassen ausgeleert und hat gesagt, geht hinaus. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Warum ist der Sohn Gottes so eingegriffen? Nicht das Verkaufen an sich war falsch, sondern die völlig überrissenen Preise. Und die Priesteraristokratie hat sich hier schamlos bereichert durch diese Einrichtung. Und da haben wir das Thema Geld und Glaube. Das ist etwas ganz Heikles. Und wenn es da zu Skandalen kommt in der Gemeinde Gottes, dann muss der Sohn des Hauses selbst eingreifen, ganz massiv. Hier eine Rekonstruktionszeichnung der königlichen Säulenhalle. Das waren 3 Schiffe, also so wie eine Kathedrale war das, mit 162 Säulen. Jede Säule war etwa 15 Meter hoch, aus einem Stück Stein. Es brauchte 3 Männer mit ausgestreckten Armen, um eine Säule umfassen zu können. Wirklich phänomenal. Und Sie sehen auch die schönen Deckenverzierungen. Die Leute waren einfach überwältigt, wenn sie hier auf Besuch kamen. Jetzt sind wir hier in der mittleren Halle und sehen da gegen Osten eine Versammlung. Das interessiert uns natürlich sehr. Jetzt sind wir außerhalb und schauen da hinein, da sitzen so viele Leute, was machen die? Kann man das ein bisschen schärfer stellen? Das Bild ist nämlich noch ein bisschen besser aus. Ach so. Ja, gut. Ja, jetzt sehen wir diese Versammlung. Das ist der Sanhedrin, das Synedrium, der oberste Gerichtshof Israels unter dem Vorsitz des Hohen Priesters. Ab dem Jahr 30 war er hier in der königlichen Säulenhalle. Die Studenten, die Talmud-Schüler, würde man heute sagen, dieser Rabbiner aus dem Synedrium, die saßen hier und hörten den weisen Gelehrten Israels zu bei ihrer Rechtsprechung. Aber das war der Ort, wo der Messias Jesus im Jahr 32 zur Zeit des Passafestes vor dem hohen Priester stand und zum Tod verurteilt wurde. Das heißt also, der Messias, der verheißene Erlöser, ist auf dem Tempelplatz selbst verworfen und zum Tod verurteilt worden. Der schrecklichste, skandalöseste Prozess der ganzen Menschheitsgeschichte. Sie sehen heute diesen Bereich, da war das Synedrium und da wurde der Herr Jesus von dem hohen Priester zum Tod verurteilt. Also Gott. Neben der El-Aqsa-Moschee. Nun, wenn wir jetzt wissen, dass der Herr Jesus hier im Tempel in der königlichen Säulenhalle verurteilt wurde zur Kreuzigung, verstehen wir seinen Leidensweg auch ein bisschen besser. Er wurde also am naheliegendsten durch dieses Tor, über diese Brücke hindurchgeführt. Er hatte auch eine Vorladung bei Herodes, Lukas-Evangelium. Und bei Pilatus zweimal, hier im Prätorium. Wir sehen also, dass gewissermaßen das ganze Stadtbild mit einbezogen wurde in die Verwerfung des Erlösers. Nun, ist doch interessant, der Herr wurde also hier hinausgeführt über diese Brücke. Das ist genau der Bereich hier der Klagemauer heute. Wir wollen das noch ein bisschen näher anschauen. Im Modell hier, dieses Tor über diese Brücke, ich nenne darum gerne dieses Tor, das Tor der Verwerfung. Und das ist der Bereich der Klagemauer, wo die Juden heute beten. Und dieser Bogen, dieser erste Bogen ist heute noch in der Struktur erhalten und viele Männer beten hier unten. Das ist doch eigenartig, wie Heilsgeschichte und Archäologie so zusammentreffen. Ausgerechnet da, wo der Messias, das Gebäude gab es ja damals nicht, da über diese Brücke hinausgeführt wurde, da beten die Männer und hier die Frauen und klagen. Jerusalem ist nicht erlöst bis zum heutigen Tag. Und genau an der Stelle, wo der Messias aus dem Tempelbezirk geworfen wurde. Das zeigt uns, wie Gott auch durch die Steine zu uns spricht und zur Menschheit spricht. Der Herr Jesus wurde hinausgeführt durch das Gennat-Tor, das man vor einigen Jahren ausgegraben hat im jüdischen Viertel. Und dann wurde er in diesem ausgedienten Steinbruch gekreuzigt. Es gab da noch einen Felsen in der Mitte, 12 Meter hoch. Das Gestein war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden, und darum ließ man den stehen. Und die Römer haben hier Kreuzigungen durchgeführt. Ja, mich erinnert das gleich an Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Nun, wir wollen aber noch weiter uns mit der Architektur des Tempels beschäftigen. Jetzt gehen wir zur Südostecke und sehen diesen gewaltigen Turm hier. Das war der höchste Punkt in all diesen Vorhöfen rund um den Tempel herum. Darum nannte man diesen Punkt hier die Zinne des Tempels. Das kennen wir natürlich aus den Evangelien. Da hat ja eine der Versuchungen Satans stattgefunden. Jetzt schauen wir vom Ölberg her hinüber zu dieser Ecke. Da sind also viele Steinlagen, sind noch original hier erhalten von der Zinne des Tempels. Und wenn man hier abgraben würde, da kämen noch weitere Steinlagen heraus. Aber eben, das ist alles ein bisschen problematisch im Moment. Gut, also wir können genau sagen, wo das war, wo der Herr Jesus von Satan versucht wurde im Tempel. Wir haben hier das Thema für uns, der Teufel im Tempel. Schockierend, nicht wahr? Gibt's das? Ja, natürlich, das lesen wir in den Evangelien. Der Teufel im Haus Gottes. Er tritt hier einzigartig auf. Nicht so in den anderen Versuchungen, aber hier kommt er mit der Bibel unter dem Arm gewissermaßen und zitiert aus Psalm 92. Wirf dich doch die hier hinunter und die Engel werden dich dann tragen, das ist dir verheißen. Was macht der Herr Jesus? Er zitiert auch die Bibel, auf 5. Mose 8, das Buch des Gehorsams, und sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir wissen ja aus Epheser 6, dass das Wort Gottes ein Schwert ist, das Schwert des Geistes. Das griechische Wort dort bezeichnet speziell das Kurzschwert. Und das Wort für Wort Gottes meint so der einzelne Ausspruch, ist Rhema, nicht Logos. Es geht also in Epheser 6, der Kampf mit dem Kurzschwert, das sind so einzelne Bibelworte, prägnant, aber scharf, wie kein zweischneidiges Schwert sonst. Aber hier haben wir die Problematik, ein Zweikampf mit der gleichen Waffe. Das gleiche Kurzschwert gegen das gleiche Kurzschwert. Wer gewinnt? Nun, der Herr Jesus hat uns gezeigt, es geht darum, dass man diese einzelnen Bibelverse, dass man die zitiert und anwendet in Übereinstimmung mit dem Gesamtzeugnis der Bibel. Und dann hat man den Sieg. Hunderte von Bibelversen auswendig können, sollen wir anstreben, pflegen, aber auch wir sollen uns auch Mühe geben, zu wissen, in welchem Zusammenhang stehen diese Verse, was ist die Absicht Gottes mit diesem Vers, und dann können wir erfolgreich dem Beispiel des Herrn nacheifern und darauf pochen, es steht geschrieben, und der Teufel wird von euch fliehen. Da sehen wir diesen Turm noch einmal im Detail. Also dieser Sprung hier hinunter. Was hat es dabei noch auf sich? In der rabbinischen Literatur findet man die Idee, dass man gedacht hat, oder viele Rabbiner gedacht haben, dass der Messias sich einmal auf dem Dach des Tempels offenbaren würde. Stellen wir uns vor, das war ja noch vor dem öffentlichen Dienst des Herrn Jesus. Und der Teufel sagt, spring hier hinunter. Also diese gewaltige Schau wäre doch eine Möglichkeit gewesen, um Israel zu zeigen, dass er der Messias ist. Nämlich durch diese Offenbarung vom Dach des Tempels her. Aber der Herr ist nicht darauf eingestiegen. Hier sehen wir noch einige originalen Steine aus herodianischer Zeit. Also original von dieser Zinne des Tempels. Ja, aber der Herr Jesus ist dann nach Galiläa gegangen, nach Kapernaum, hat er Wohnsitz genommen und dann begann er zu predigen. Weil es in Jesaja 9 so klar gesagt wurde, dass der Messias, dass sein Licht sich offenbaren sollte in Galiläa, am See Genezareth. Dort sollte das Licht aufgehen, in diesem verachteten Nordisrael und nicht in der Hochburg der Gelehrten. Und so hat der Herr getreu dem Plan des Vaters Widerstand geleistet als Vorbild für uns und treu seinen Auftrag erfüllt, beginnend zu leuchten in Galiläa. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. So, jetzt gehen wir zur Nordostecke. Da haben wir den Teich Israels. Wie gesagt, hier hat man die Opfertiere gewaschen, damit sie... Und so waren sie ein schönes Bild für den reinen Erlöser. Und nachher hat man sie hier durch das Schaftor hineingeführt. Das Schaftor wird erwähnt in Johannes 5, Vers 2. Das war in der Nähe vom Teich Bethesda. Gut, aber in Johannes 10 wird der Ausdruck nochmals erwähnt. Und da sagt der Herr Jesus, und zwar im Tempel sagt er das, ich bin die Tür der Schafe. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Nun, die Jünger haben das sofort verstanden. Das ist aus ihrer Welt gegriffen. Das ist das Tor, durch das der unschuldige Stellvertreter hineingeführt wurde. Schuldige Menschen konnten mit dem Stellvertreter hineinkommen, um vor Gottes Angesicht zu erscheinen, um Vergebung zu bekommen durch den Tod eines unschuldigen Stellvertreters, durch Sündenbekenntnis in der Gegenwart Gottes. Also, das war völlig selbstverständlich, was das bedeutet. Durch das Tor der Schafe eingehen und errettet werden, das bedeutet mit dem Opfer, das Gott gestellt hat, erscheinen und die Schuld vor Gott bekennen. Das führt zum Heil in dem Messias, in Christus. Das ist ein ganz exklusives Bild vom Ende des letzten Jahrhunderts. Da war nämlich der Israelteich noch sichtbar. Er wurde dann nachher zugeschüttet und eben jetzt heute ist ein Parkplatz. Aber ich will damit nur einfach zeigen, diese Strukturen sind heute noch konkret vorhanden. Wir können genau sagen, wo es ist. Ja, und jetzt gehen wir zum Osttor. Ich liebe es ganz besonders. Und das war übrigens dieses Tor, wo beim ersten Tempel, kurz vor der Zerstörung durch Nebukadnezar, die Schechina, die Wolken- und Feuersäule, die Gegenwart Gottes anzeigte, hinausging, durch das Osttor auf den Ölberg und dann wegging, um nie mehr wiederzukommen bis zum heutigen Tag. Das ist also hier geschehen. Und das ist also genau an der Stelle des goldenen Tores, denn zwei dieser Pfosten sind heute noch in dem goldenen Torgebäude drin erhalten. Torpfosten, die mindestens aus der Zeit von Nehemia stammen. So konkret ist das. Gut, das Osttor, da gab es auch eine Oberkammer darüber und da war die Urelle, die große und die kleine, aufbewahrt. Die große 52,5 cm und die kleine eine Handbreite kürzer. Nur 6, nicht 7 Handbreiten. Also den Maßstab hatte man hier. Die eindeutige Referenz, man kannte nicht den Urmeter in Paris, aber man kannte die Urelle im Tempel in Jerusalem. Übrigens, es besteht auch ein Zusammenhang zwischen Längenmaßen der Bibel und Gewichtsmaßen. Zum Beispiel die große Elle ist definiert über das spezifische Gewicht von Gold, während die kleine Elle definiert ist über das spezifische Gewicht von Kupfer. Nicht wahr? Unser Meter ist definiert über das spezifische Gewicht von Wasser. Aber Wasser, das ändert sich viel schneller auf verschiedenen Höhen. Die biblischen Maße haben sich abgestützt auf Gold und Kupfer. Also, darum wir lesen ja auch in der Bibel von dem Schekel des Heiligtums. Also Gewicht und Längenmaße waren vom Tempel her bestimmt. Und was ist unser Maßstab? Die Bibel, Gottes Wort. Das ist das Maß des Heiligtums. Und daran müssen wir uns immer wieder orientieren. Nicht wahr? In Israel gab es viele Händler, die hatten zwei verschiedene Gewichtssteine. Also für das gleiche Gewicht. Eines zum Verkaufen und das andere für die Kontrolle. Aber in Sprüche 10 heißt es, zwei Gewichtssteine sind dem Herrn ein Greuel. Wir haben hier das Problem, das Thema der Doppelmoral vor uns. Was sagt der Apostel Paulus, wenn es um Probleme geht in der Gemeinde? In 1. Timotheus 2, Vers 1. Timotheus 5, Vers 21. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Doppelmoral, hüten wir uns davor. Hier das goldene Tor heute, also wie gesagt ein Bau aus byzantinischer Zeit. Die Muslime haben das zugemauert im 17. Jahrhundert, und zwar damit der biblische Messias, wenn er nach Sacharja 14 auf dem Ölberg kommen soll, nicht in die Stadt hineingehen kann hier. Und sie haben dann noch eine doppelte Sicherung gemacht. Sie haben noch einen muslimischen Friedhof angelegt, ausgerechnet hier, wissend, dass nach den rituellen Gesetzen der Tora, des Gesetzes Moses, Berührung mit Gräbern verunreinigt. Und das soll sich als der Messias daran stoßen und nicht hier hineinkommen. Nun, sie rechnen aber nicht damit, dass der Herr Jesus der Messias ist. Geschlossene Tore sind doch für ihn kein Problem. Die Jünger hatten doch nach der Auferstehung auch die Türen geschlossen und plötzlich stand der Auferstandene in ihrer Mitte und sagte, Shalom Alechem, Friede euch. War nicht ein Geist, Fleisch und Knochen, wirklich auferstanden. Und, ja, das mit der Verunreinigung. Markus 1, letzter Abschnitt. Der Herr begegnet einem Aussätzigen. Berührung mit Aussätzigen verunreinigt. Der Herr rührt den Aussätzigen an, und nicht er wird unrein, sondern der Aussätzige wird gesund. Stellen wir uns das mal vor. Das ist unser Herr. Aber sowieso, das mit dem goldenen Tor ist doch kein Problem. Denn im Psalm 24 lesen wir von dem König der Herrlichkeit, der einst einziehen wird nach Jerusalem. Und so wird dort gesagt, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Was ist das Tor eines Hauptes? Das lesen wir so und überlegen uns oft gar nicht, was die Ausdrücke bedeuten. Das Haupt eines Tores, das ist dieser obere Teil hier. Also der wird sogar wegfallen. Und die Tore der Urzeit, dieses Tor ist eines der ältesten Tore, das wir haben in Jerusalem. Es wird in der Mehrzahl gesprochen, von den Toren Jerusalems, die ihre Häupter heben sollen. Kein Problem, das wird alles sogar noch weggehen. Und so wird der Messias, der einst empfangen werden, wenn er als König der Herrlichkeit nach Jerusalem als Sieger einziehen wird. Und wir kommen mit. Oh. Was wird das sein? Durch das Osttor wurde übrigens auch die rote junge Kuh hinausgeführt. Dieses Opfer, dieses mysteriöseste Opfer in der Bibel überhaupt. Es gab nur 9 Opfer von der Zeit von Mose bis ins Jahr 70 nach Christus. Und die rote junge Kuh wurde hier auf dem höchsten Punkt des Ölberges verbrannt. Genau gegenüber in einer Linie zum Allerheiligsten. Hier sieht man noch besser das Haupt dieses Tores, das wegfallen wird. Und da haben wir den Azazel, den Sündenbock vom großen Versöhnungstag. Auch er wurde hinausgeführt durch das Osttor, jährlich im Herbst. Jetzt stehen wir gerade vor Yom Kippur. Da wurde er hinausgeführt und der hohe Priester hat die Hände auf ihn aufgelegt, aufgedrückt. Und die Schuld Israels Jahr für Jahr auf diesen unschuldigen Stellvertreter abgelegt. Jahr für Jahr erlebte Israel, wie der unschuldige Stellvertreter, um das Problem der Sünde zu lösen, hinausgeführt werden musste aus der Stadt, um außerhalb des Tores zu leiden. Genauso wie dann der Herr Jesus außerhalb des Tores, vor dem Gena-Tor, auf der anderen Seite der Stadt, auf Golgatha gelitten hat. Aber hier hat man Jahr für Jahr hat man das als Bild erlebt, was in dem Herrn Jesus Realität, Wirklichkeit geworden ist. Hier haben wir das Osttor, nochmals in diesem Modell jetzt da, auch noch die vorgelagerte Stadtmauer. Der Sündenbock wurde also hier die Treppen hinuntergeführt. Kann man das Bild ein bisschen heben? Und da will ich noch ein Detail zeigen. Also man muss den Projektor ein bisschen heben. Und dann kommt nämlich das Tor Mifkat, hier haben wir es, ans Licht. Ja. Danke, es reicht schon. Mifkat, Nehemiah 3. Mifkat heißt auf Deutsch Vergeltung. Also der Sündenbock wurde Jahr für Jahr durch das Tor der Vergeltung hinausgeführt. Und dann auf den Ölberg gegenüber gebracht zu werden. Und von da aus wurde er in die dahinterliegende Wüste Judäa gejagt, um Israels Schuld auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. So erlebte Israel immer wieder, es gibt Vergebung, aber nur durch einen Stellvertreter, der unschuldig außerhalb der Stadt leiden muss. Und wer das Problem der Sünde wirklich so lösen kann, dass die Sünden auf Nimmerwiedersehen weggetragen werden. Herrliche Botschaft des Evangeliums. Da sehen wir etwas von der Wüste Judäa. Er wurde gejagt, bis er über eine Klippe abstürzte und verendete. So, wir gehen zurück zum Tempel. Jetzt haben wir uns ja gerade mit dem Osttor beschäftigt. Das ist die Ostmauer von Westen her gesehen. Diese Säulenhalle hier im Osten, die lief ja entlang dieser Mauerlinie, die seit Salomo auf diesen 500 Ellen da nie geändert hat. Alle anderen Säulenhallen wurden ja später erst errichtet. Und darum nannte man diese Säulenhalle hier die Säulenhalle Salomos. Und wir wissen, dass die ersten Christen sich dort versammelt haben. Am Pfingsttag kamen ja 3000 zum Glauben und die Bewegung wuchs und wuchs. Der Herr fügte hinzu, kurze Zeit nachher sind es schon 5000 Männer, da sind die Frauen und die Kinder nicht mitgezählt. Das war natürlich aufregend für das ganze Volk Israel. Denn denken wir daran, die bedeutendste Bewegung in Israel war die Pharisäerbewegung. Die hatten etwa 6000 Mitglieder. Die Sadduzäer bestanden aus 4000 Mitgliedern. Und diese neue Bewegung der Anhänger des Messias, dieses Rabbis aus Galiläa, innerhalb Monaten wuchsen die zu einer Zahl, die die bedeutendsten Bewegungen im Judentum übertraf. Also hier waren sie zusammen, wie wir lesen in Apostelgeschichte 5, einmütig beieinander. Natürlich, sie kamen auch in den Häusern zusammen, aber wenn sie mal alle beieinander sein wollten, dann gingen sie nicht ins Hallenstadion, sondern da gingen sie in die Säulenhalle Salomos. Also die ganze Bewegung, dieses ganze Zeugnis war nicht irgendwo in einem verborgenen Winkel, sondern es war offensichtlich ein klares, direktes Zeugnis, dass das ganze Volk, die ganze Stadt Jerusalem konfrontierte mit dieser Realität. Jesus ist auferstanden. Und was mich auch frappiert hat, so beim Studium der Architektur hier, das ist, diese Säulenhalle ist zwar im heiligen Bereich des 500 Ellen Quadrats, als einzige von all diesen Säulenhallen rundherum, aber sie ist außerhalb der Zwischenwand der Umzäunung. Das will sagen, die ersten Christen, die ja zuerst alles nur Juden waren, waren aber von Anfang an zugänglich für Nicht-Juden. Wir können da viel, viel Praktisches daraus lernen. Diese Zugänglichkeit für Menschen aller Schattierungen. Das Ganze ein bisschen zu aktualisieren und zu konkretisieren. Jetzt schauen wir von Westen her so nach Osten, das ist der Ölberg. Hier, das ist der Bereich, wo die Säulenhalle Salomos war, wo die ersten Christen nicht zerspalten und zerstritten, sondern mit einem Herzen und mit einer Seele einmütig zusammen waren. In der Säulenhalle Salomos. Und ausgerechnet dort, denn in Johannes 10, Vers 23 lesen wir doch von dem Herrn Jesus noch, der am Chanukka-Fest, am Tempelweihfest, November, Dezember, in der Säulenhalle Salomos wandelte. Da haben wir auch ein interessantes Thema, da haben wir das Thema das Haus Gottes im Winter. In Jerusalem kann es schneien zu dieser Zeit. Eisige Kälte im Haus Gottes. Gibt's das? Ja, so hier in der Bibel auf jeden Fall. Ob bei uns ist eine andere Frage, ja. Aber in der Bibel, und was mich so berührt, der Sohn Gottes wandelt in dieser eisigen Kälte in der Säulenhalle Salomos. Dann kommen Führer des Volkes und sagen, jetzt möchten wir wissen, bist du der Messias? Und er sagt, ja, wenn ich es euch sage, ihr glaubt ja sowieso nicht. Ihr gehört gar nicht zu meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren, ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist da geschehen. Da in dieser Säulenhalle hat der Herr Jesus Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt für die Erlösten. Und an diesem Ort haben sich dann die ersten Christen einmütig zu Tausenden versammelt. Das ist ein guter Saal, nicht wahr? 52 Meter lang. Also, da sind sie zusammen gewesen. So gewissermaßen, wie wenn sie die Worte des Erlösers noch nachklingend gehört hätten in ihren Ohren. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Sie gehen nicht verloren, ewiglich. Ja, jetzt wollen wir uns beschäftigen mit dieser Faust aufs Auge da. Der Burg Antonia. Da gab es eine Treppe, den Vorhof der Heiden, damit römische Legionäre bei Gefahr sofort intervenieren konnten, wenn es da einen Aufstand gab im Tempel oder sowas. Ja, das führt uns nun zu dieser spannenden Geschichte in Apostelgeschichte 21. Der Apostel Paulus kam zurück nach Jerusalem. Er liebte sein Volk. Er wollte hier missionieren. Aber da war er im Tempel, wurde er gesehen von Festbesuchen aus Asien, also aus der Provinz da in der heutigen Türkei. Und die sagten, oh, das ist der Mann, der so überall in der ganzen Welt falsche Dinge lehrt. Er spricht gegen das Gesetz, er spricht gegen den Tempel Gottes, er lehrt die Juden, sie sollen ihre Gebräuche verlassen. Ja, damit war zu rechnen mit so etwas. Denn als Paulus nach Jerusalem kam, Apostelgeschichte 21, sind ihm Jerusalemer Brüder begegnet, die haben gesagt, schau, man erzählt überall, dass du falsche Dinge verkündigst. Aber schau, du kannst jetzt genau zeigen, wenn du machst, was wir dir sagen, dass das alles nicht stimmt. Und Paulus steigt darauf ein und möchte da eine Klärung schaffen. Aber der Fanatismus lässt sich nicht klären. Und da sehen sie ihn im Tempel, diese asiatischen Juden, und sagen, das ist der Mann! Sie stürzen sich auf Paulus, der aufgebrachte Mob. Sie wollen ihn auf der Stelle umbringen und töten. Sie sagen, er hat Heiden in den Tempel hineingeführt. Lukas erklärt uns in Apostelgeschichte 21, warum sie das meinten. Sie hatten ihn nämlich mal gesehen mit einem Griechen in der Stadt spazieren. Merken wir, wie Verleumdung, wie das geht. Die haben ihn gesehen mit einem in der Stadt und schon heißt es, er hat ihn in den Tempel geführt. Aber das ist natürlich zu wenig imposant, einen. Und darum sagen sie, er hat Heiden, in der Mehrzahl, Griechen, in den Tempel geführt. So geht das. Man kann also verleumden und lügen im Eifer für die Heiligkeit des Hauses Gottes. Und man kann sogar im Eifer für die Heiligkeit Gottes kann man unschuldiges Blut vergießen. Sie wollten ihn gleich umbringen auf der Stelle und dann kam ein hoher römischer Offizier mit Legionären hier die Treppe hinunter, die wird ausdrücklich erwähnt, die Treppe. In letzter Sekunde gewissermaßen konnten sie Paulus evakuieren, tragen ihn da die Treppe empor. Und dann sagt Paulus zu diesem hohen Offizier, Entschuldigung, darf ich mal zum Volk sprechen? Sagt er, was? Ach, du kannst Griechisch. Ach so, du bist also nicht dieser Verführer da vor einiger Zeit. Nein. Ja, sehen, er konnte Griechisch, darum war er kein Verführer. Ja, Spaß beiseite. Aber dann sagt er, ja, darf ich zum Volk sprechen? Und er sagt, ja, bitte, mach das. Er war ja schließlich römischer Bürger und konnte das ja mit seinem Ring beweisen. Dann winkt Paulus auf den Tempel, auf diesen Treppen hier stehend, dem Volk zu und spricht sie an in Hebräisch. Die Volksmenge ist still und stumm und hört dem Zeugnis dieses ehemaligen Rabbiners zu. Und er erzählt, wie er genauso fanatisch war wie sie. Er sagt, ich verstehe euch gut, ich war nämlich auch mal so fanatisch wie ihr. Er sagt es ein bisschen freundlicher, damit sie es eben annehmen konnten. Und dann sagt er, aber dann plötzlich ist mir der Auferstandene erschienen. Und ich habe gesagt, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Und erzählt, wie er eben sich beugen musste dem auferstandenen Messias, erzählt, was er alles erlebt hat und wie er dann auch später nach Jerusalem gekommen ist und hatte hier eine Vision im Tempel. Der Herr ist ihm erschienen und hat gesagt, Paulus, hier in dieser Stadt werden sie dein Zeugnis nicht annehmen. Geh weit weg, ich sende dich zu den Nationen. Und Lukas sagt, die Volksmenge hörte zu bis auf dieses Wort. Und dann gab es ein Gezeter. Und sie sagten, hinweg mit einem, ein solcher hat kein Recht zu leben. Und so mussten die Legionäre ihn dann endgültig in die Burg Antonia, in das römische Lager, evakuieren. Was haben wir hier? Wir haben hier den Jona-Komplex vor uns. Paulus hat einen der empfindlichsten Nerven getroffen. Der Herr sagte ihm, hier in der Stadt, in der Hochburg, wo man die Bibel so gut kennt, da hören sie nicht. Geh weit weg zu den Menschen, die von nichts wissen. Die werden hören. Und das konnten sie nicht ertragen. Aber das ist hier geschehen angesichts des Vorhofes der Nationen. Stellen wir uns das mal vor. Architektonisch gab dieser Tempel Zeugnis ab, hier ist man für Heidenmission. Aber was nützt das, wenn es nur so aussieht und in der Praxis es dann so endet? Wir können da sehr konkrete Übertragungen machen auf uns heute. Sind wir wirklich Gemeinde Gottes missionarisch, nicht nur irgendwie so äußerlich durch einen Heidenvorhof gekennzeichnet, sondern dass es uns wirklich ein Anliegen ist, dass Menschen, die den Erlöser nicht kennen, Menschen, die von gar nichts wissen, den einen, den Sohn Gottes, kennenlernen. Hier sieht man noch den Felsen, auf dem die Burg Antonia stand. Einfach um zu zeigen, wie konkret alles ist hier. Ein bisschen schärfer bitte. Jetzt gehen wir zu den inneren Vorhöfen. Und zwar gehen wir zuerst in den Frauenvorhof. Ich habe erklärt, das war der Ort der eigentlichen Gottesdienste. Hier gab es 15 halbkreisförmige Treppen. Da stand der professionelle Priesterchor und das levitische Orchester und führte die Tempelmusik auf. Bei den großen Festen durften dann die Frauen auf die Empore hinaufgehen, hier auf die Galerien. Frauen hatten die Logenplätze. Die Männer waren unten. Ja, und da wurde viel gesungen. Das war natürlich ein großes Erlebnis für jeden Juden, besonders für die, die von weit her kamen. Denn in den Synagogen damals sang man immer ohne Instrumentalbegleitung. Aber im Tempel war es ganz anders. Mit Instrumentalbegleitung, und zwar ein ganzes Orchester, und zwar ein professionelles Orchester, ein professioneller Priesterchor. Also nur so ein bisschen, um das sich wirklich vorstellen zu können, das war auch gefühlsmäßig, emotional ein ganz gewaltiges Erlebnis. Diese Zusammenkünfte hier so ein paar wenige Male im Jahr für Leute aus Galiläa zum Beispiel. Und da war wirklich etwas zu erleben von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sogar der Herr Jesus im Psalm 22 betet doch, in diesem Psalm, wo er klagt über seine Gottesverlassenheit auf Golgatha, sagt, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott wohnt unter den Lobgesängen. Das ist ein ganz interessanter Vers. Das heißt, wir können Gott besonders erleben, auch im Singen. Nicht durch das gefühlsmäßige aufgepeitscht werden, aber das Singen hat eigentlich eine prophetische Dimension. Darum lesen wir doch auch in Epheser 5, dass wir einander zueinander sprechen sollen, also singend, durch geistliche Lieder und durch Hymnen und so weiter. Also einander ermahnen, ermuntern durch das Singen. Und das will sagen, wenn eine Gemeinde viel singt, und bewusst singt und wirklich zur Ehre Gottes singt und auch auf den Text bewusst achtet, da können wir den Herrn ganz besonders erleben. der du thronst unter den Lobgesängen Israels. Der Herr sagt nicht, der du thronst im Tempel, der du thronst da beim Altar, unter den Lobgesängen Israels. Das gibt also der Musik in der christlichen Gemeinde einen ganz besonderen Aspekt. Ja, das ist auch ein besonderes Bild. Durch die allerneuesten Forschungen am Tempelberg, ich kann das jetzt alles nicht beweisen, das wäre ein anderer Vortrag, hat man die genauen Berechnungen durchführen können und diese Treppen für den Priesterchor, die fällt in der Struktur genau zusammen mit dieser Moslem-Treppe im Osten, die zur Moslem-Plattform hinaufführt. Also genau hier war der Priesterchor und das levitische Orchester. So konkret ist das heute alles geworden. Ja, Musik spielte eine große Rolle im Tempel. Und so wurden auch tagtäglich zu 7 Gelegenheiten silberne Posaunen geblasen. Und die Rabbanim, die großen Rabbiner, haben gelehrt, das Blasen der 7 Posaunen weist hin auf das kommende Reich Gottes. Und es weist hin auf die zukünftigen Gerichte, die über die Welt kommen und das Reich Gottes vorbereiten, in der Vorsehung Gottes. So, jetzt haben wir keine Probleme mehr mit den 7 Posaunen in der Offenbarung. Das sind die Gerichte Gottes, die über die Welt kommen, in der Vorsehung Gottes und dem Reich, dem Königreich Jesu Christi den Weg bereiten. Diese Dinge waren alle gegriffen aus der Welt der Jünger. Und die Juden damals konnten das gut verstehen und wir verstehen das jetzt auch ganz gut. So, da haben wir den Frauenvorhof aus einer anderen Perspektive. Da sehen wir auch verschiedene Säulenhallen. Die nannte man den Schatz, Johannes 8, Vers 20. Denn hier gab es 13 Schatzkästen, so geformt wie Schofarhörner, also so Widerhörner. Darum nannte man sie Schofarot. Posaunen. Da konnte man für verschiedene Zwecke konnte man Geld einwerfen. Und wir kennen unschwer die Parallele zu der Bergpredigt. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr Almosen gebt, dann sollt ihr das nicht vor euch her posaunen wie die Heuchler. So eine Anspielung auf die posaunenförmigen Opferkäste im Tempel. Das war auch der Ort, wo der Herr Jesus sich hingesetzt hat und zugeschaut hat, wie die Leute einlegten. Markus 12. Und da legte eine Witwe 2 Schärflein ein. Der Herr sagt, diese Frau hat mehr eingelegt als alle anderen. Denn die anderen haben aus dem Überfluss eingelegt, sie aber hat aus ihrem Mangel eingelegt. Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben. Aber so als Leser denkt man, ah, oh, 2 Schärflein, das kann man doch gut dividieren. Durch 2. Sie hätte doch wenigstens das halbe Vermögen für sich behalten können und das halbe, die andere Hälfte dem Tempel geben können. Warum hat sie das nicht gemacht? Ich meine, es wäre doch auch nicht schlecht, wenn wir bei der nächsten Sammlung die Hälfte des Vermögens einlegen, oder? Ja, aber es gab ein Tempelgesetz damals, das sagte, der Mindesteinwurf sind eben 2 Schärflein. Und so konnte die Witwe nur wählen zwischen alles und nichts. Und sie wählte alles und vertraute für morgen auf den Herrn. Wirklich so, wie Benedikt heute gesagt hat in 2. Korinther 8, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Und da konnte sie auch die Schärflein einlegen. Da sind wir alle sprachlos. Aber ich muss jetzt einfach weitersprechen, weil der Vortrag weitergehen sollte. Aber da sind wir sprachlos, was sollen wir da sagen? Aber eines lernen wir davon. Eines lernen wir, 2. Korinther 5. Dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben ist und auch auferstanden ist. Wenn wir nur das lernen von heute Abend, dann haben wir ganz gewaltige Lektionen fürs Glaubensleben mitgenommen. Und auf dem 5-Franken-Stück in der Schweiz, da steht auf dem Rand so ein wunderbarer Spruch. Die meisten beachten es gar nicht mehr. Dominus providebit. Der Herr wird sorgen. So fromm war einmal das Schweizer Volk. Und die Spuren sind noch geblieben am 5-Franken-Stück. Aber das soll uns auch in Erinnerung bleiben. Der Herr ist wirklich treu, auch in dieser Hinsicht. So, jetzt wird es immer spannender. Sehen wir diese Leuchter im Frauenvorhof. 25 Meter hoch waren die, aus Gold. Aber die wurden nur zweimal im Jahr angezündet. Und zwar am letzten der sieben Feste des Herrn, während des ganzen Laubhüttenfestes. Und dann auch noch beim Chanukka-Fest, beim Tempelweihfest im Dezember, November, Dezember. Aber das war sowieso ein Fest, das ist nachgebildet worden nach dem Laubhüttenfest. Immer nachts hat man die angezündet, weil das war das einzige Fest, wo es auch nachts Tempeldienst gab. 24 Stunden Betrieb, die ganze Woche. Also für die, die konnten, die anderen durften in die Laubhütten gehen. In allen Straßen Jerusalems rundherum und auf den Dächern der Häuser. Es waren immer junge Männer, die wurden hier eingesetzt. Sehen, alt und jung, alles war eingesetzt für Arbeiten. Die gingen auf Leitern hoch, zündeten diese Lampen an. Jede Lampe hatte 9¼ Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Sie sehen, Recycling, das ist gar nichts Neues. Wahrscheinlich kommt das aus dem Judentum. Ja. Und dann hat man gefeiert, auch nachts. Der Priesterchor hat gesungen, das levitische Orchester hat begleitet. Das Volk war hier versammelt und die alten Männer vom Synedrium haben hier Reigen aufgeführt, hatten Fackeln in den Händen. War gewaltig, muss man sich vorstellen, unsere alten Brüder würden Reigen aufführen. Ja, nur ich sage nicht, dass man das tun soll. Das würde wahrscheinlich schief rauskommen. Bei uns könnte das leicht ekstatisch werden, weil unsere Kultur ist für solche Dinge gar nicht angewöhnt. Aber Israels Kultur war nicht eine ekstatische Kultur, aber eine freudige Kultur. Und die Rabbiner haben überliefert, wer noch nie die Freude von Sukkot, vom Laubhüttenfest, erlebt hat im Tempel, der hat noch nie richtig Freude gehabt in seinem Leben. Das muss also wirklich etwas ganz Spezielles gewesen sein. Aber der Herr Jesus nimmt Bezug darauf in Johannes 8, Vers 12. Ich war am Tag davor, am letzten, dem großen Tag, am siebten Tag, ist er ja aufgestanden, hat eine große Botschaft hier verbreitet. Aber am achten Tag, Johannes 8, kam er nochmals in den Tempel. Und da hat er dann gesagt in Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da hat er das erklärt. Es wird überliefert, dass dieses Licht vom Tempel war sichtbar in ganz Jerusalem. Auch in den dunklen Gästlein konnte man es sehen vom Tempelplatz her. Und so sagt der Herr Jesus, in einer orientierungslosen, dunklen Gesellschaft, und sagen wir es nur für heute, in einer postmodernen Gesellschaft, da gibt es Orientierung. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt. Aber noch eine Nebensache. Johannes 8 ist aber die Geschichte mit der Ehebrecherischen, mit der Frau, die Ehebruch getan hat. Die Pharisäer bringen doch im Tempel diese Frau und sagen, was sollen wir mit der machen? Mose hat gesagt, wir müssen sie steinigen. Was sagst du? Was ist geschehen? Sie ist auf der Tat ertappt worden. Ja, die konnte nicht 24 Stunden mitfeiern. Dann ging sie in die Laubhütte. Aber in die falsche. Die hat während diesem Fest ihre Ehe total kaputt gemacht. Alles kaputt. Für eine billige Erfahrung. Aber das ist gewaltig, wie der Herr Jesus sagt zu ihr dann allein, gehe hin, sündige nicht mehr. Er gibt ihr die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Aber schrecklich, so quasi hinter der Kulisse von all dieser Freude und dieser Gemeinschaft mit Gott, eine Frau macht ihre Ehe kaputt. Und das gibt es auch unter dem Volk Gottes heute. Alles vordergründig sieht so geistlich und schön aus und dahinter wird solches gemacht. Aber es ist so herrlich, der Herr Jesus gibt diesen Neuanfang. Und dann kommt Johannes 8, Vers 12. Genau dann, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir kommen immer mehr in Zeitnot. Also, aber es ist normal bei meinen Vorträgen. Ja, ich habe mal gehört von einer Versammlung, da gab es immer einen Bruder, der hat dann so um Punkt, also in 7 Minuten, hat er gesagt, c'est l'heure, es ist Zeit. Aber dann war mal ein Fremder auf Besuch und dann ist er eingeschlafen, ich weiß nicht wieso. Und eine halbe Stunde später ist er dann erwacht und hat gesagt, c'est l'heure. Aber ich verspreche, ich mache nicht das Gleiche. Also hier sehen wir die inneren Vorhöfe da und jetzt gehen wir zu dieser Terrasse. Dagegen Süden. Der sogenannte Chel war das. An den großen Festtagen kamen die Mitglieder des Synedriums hierher, um dem Volk öffentlich Fragen zu beantworten. Jeder durfte kommen, durfte hier Fragen stellen im Tempel. Das gibt uns die Hintergrundgeschichte für Lukas 2. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Mit seinen Eltern ist er zum Passafest gekommen. Sie haben sich wohl begnügt mit den 2 hochheiligen Tagen der Passawoche. Der Rest war fakultativ und da wollten sie zurückgehen nach Nazareth. Aber nach einiger Zeit merkten sie, dass der 12-jährige Sohn nicht dabei ist. Sie suchen ihn überall, aufgeregt und voll Unruhe. Schlussendlich kommen sie nach Jerusalem und sie finden ihn im Tempel unter den Lehrern Israels sitzend, wie er ihnen zuhörte und ihnen Fragen stellte. Und die Lehrer Israels, die waren außer sich. Ein 12-Jähriger, der die Tora so kennt wie er. Unglaublich. Und wir lesen Lukas 2, das Ungewöhnliche, dass die Lehrer Israels auch ihm Fragen stellten. Es war ein Passafest. Und an solchen Festen hat man immer besonders Auslegungsfragen besprochen, die irgendwie im Zusammenhang mit den Festen waren. Besonders. Also da wurde gesprochen über Auslegung vom Passafest. Aber der 12-Jährige wusste, und das Passafest spricht von meinem Lebensziel, dass ich mein Blut als Lamm Gottes geben werde. Gewaltig. Aber ich möchte das sagen allen jungen Leuten, die 12 Jahre alt sind oder fast 12 Jahre oder bald 12 Jahre und ein bisschen darüber und auch den Mädchen. Was können wir da lernen? Der 12-Jährige Jesus im Haus Gottes und er sagt seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich in den Dingen sein muss, die meines Vaters sind? Für ihn war der Tempel, das Haus Gottes, wichtig. Für ihn war das Wort Gottes wichtig und er war bewandert in der Bibel. Und damit ist er, der Sohn Gottes, ein Vorbild für alle Jungen und Mädchen um 12 Jahre herum. Es ist nicht zu früh, um sich in diesem Alter sehr zu interessieren für die Bibel und für die Gemeinschaft mit Gott und mit dem Volk Gottes. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über diese Türe. Also ich sage nicht über alle Türen etwas, sonst sind wir morgen noch hier. Hier haben wir die Tür der Erstgeburt. Wenn man ein erstgeborenes Kind hatte, dann musste man hierher kommen und es freikaufen für einige Silberschekel. Oder sonst musste man das Kind später, wie das mit Samuel geschehen ist, dem Tempel abgeben, damit es Tempeldiener wird. Aber Maria und Josef wollten das Kind in ihrer Familie behalten und aufziehen. Und darum gingen sie hier in das Tor der Erstgeburt, um den Preis für die Erstgeburt zu zahlen. Lukas 2. Man konnte einen Priester wählen nach freier Wahl. Der nahm dann das Kind in die Arme und sprach wunderbare Worte dazu. So, jetzt haben wir die Geschichte mit Simeon. Lukas 2. Der kommt durch den Geist Gottes getrieben, genau in dem Moment hinein zum Tempel. Und er nimmt das Kind in die Arme. Das ist genau so, wie man das macht, noch heute im Judentum. Das Bityon Haben-Ritual, den Freikauf des Sohnes. Und Simeon kann sagen, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Denn die Verheißung Gottes hat sich erfüllt. Meine Augen haben das Heil Gottes gesehen, angesichts der Völker. Das hat er hier im Tempel gesprochen. Und der Herr Jesus war etwas mehr als einen Monat alt damals, als die Eltern kamen, um alles nach dem Gesetz zu tun. Und was lernen wir noch von diesen Silberschekeln? Sie wollten das bezahlen, damit sie Jesus in der Familie haben konnten. Jesus in der Familie, das ist von unbezahlbarem Wert. Wohl jeder Familie, die das sagen kann, wir haben den Herrn Jesus als Mittelpunkt in unserer Familie. Jetzt möchte ich etwas sagen über dieses Haus da auf der Nordseite. Das ist nämlich die Wohnung der Priester gewesen. Die dienenden Priester haben hier übernachtet. So, jetzt haben wir die Verbindung zu Johannes 14 noch deutlicher. Der Jesus sagt, in dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe nun hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Liebe Geschwister, wenn das uns nicht Heimweh gibt, so ein kleiner Vorgeschmack auf die Wohnungen im Haus des Vaters, das sind die Wohnungen der Priester. In unmittelbarer Nähe zum Ewigen. Hier haben wir das Allerheiligste. Jetzt gehen wir in den inneren Vorhof zum Altar. Tag für Tag flossen hier unzählige Liter Blut. Israel lernte Tag für Tag, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers ist es möglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und hier bei diesen Pfählen da wurden die geschlachteten Tiere zuerst aufgehängt und dann ausgenommen.